Rheuma ist keine eigenständige Erkrankung. Unter dem Namen sind hunderte von Krankheitsbildern zusammengefasst. Betroffene haben Schmerzen an den Gelenken, können aber auch viele weitere Symptome wie Abgeschlagenheit und Mattigkeit haben. Wir haben mit Dr. Med Verena Schmidt vom Zentrum für Rheumatologie in der Athos Klinik in Heidelberg darüber gesprochen, was genau hinter der Erkrankung Rheuma steckt, welche Ursachen es gibt und über Therapieoptionen. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der DPV-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Freitag und ich spreche heute mit Dr. Med Verena Schmidt vom Zentrum für Rheumatologie an der Athos Klinik Heidelberg. Frau Dr. Schmidt, schön, dass Sie da sind.
Und ich freue mich, dass wir über Rheuma sprechen.
Sie sind ja Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und behandeln tagtäglich Menschen mit Rheumaerkrankungen. Das scheint ja eine vielgesichtige Erkrankung zu sein. Was ist Rheuma?
Was Rheuma ist, ist gar nicht so einfach zu erklären. Viele meinen, dass Rheuma gleichzusetzen ist mit Gelenkbeschwerden bei alten Menschen. Ich höre häufig, oh ja, meine Oma, die hat auch Rheuma. Das sind aber meistens Arthrosebeschwerden, das heißt Beschwerden, die durch Gelenkverschleiß, also degenerative Veränderungen verursacht sind. Rheuma ist auch, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, keine typische Erkrankung des alten Menschen, sondern jede Altersgruppe kann betroffen sein, auch schon Kinder. Deswegen haben wir auch einen Kinderrheumatologen bei uns im Team. Bei den rheumatischen Erkrankungen handelt es sich eben nicht um die degenerativen, sondern um immunologische Erkrankungen. Man spricht auch von Autoimmunerkrankungen. Hier greift die körpereigene Abwehr körpereigene Merkmale an. Und so sind die Abläufe bei Rheuma zum Teil ganz schön komplex.
Ja, angeblich sind unter dem Namen ja 400 verschiedene Erkrankungen zusammengefasst.
Ja, das stimmt und das macht es auch so anspruchsvoll. Tatsächlich verbergen sich unter dem Begriff Rheuma etwa 400 Erkrankungen, die in verschiedene Gruppen aufgeteilt werden. Die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen sind Systemerkrankungen. Es können Gelenke, Sehnen, die Wirbelsäule betroffen sein, aber auch quasi alle Organe. Also zum Beispiel Lunge, Herz, Niere, Haut, das Nervensystem oder auch die Gefäße. Diese verschiedenen Erkrankungsgruppen, in die die 400 Erkrankungen aufgeteilt werden, die haben unterschiedliche Merkmale, Kennzeichen. Manchmal sind mehr die Gelenke, Sehnen betroffen. Ich will jetzt ein paar Namen nennen der Erkrankungsgruppen. Die rheumatoide Arthritis zum Beispiel, da sind eben eher Gelenke, Sehnen betroffen. Die Wirbelsäule ist betroffen bei den Spondyloarthritiden. Manche kennen auch den Morbus Bechterew, der gehört zu den Spondyloarthritiden. Und manchmal sind eben auch mehr die Organe betroffen, wie bei den Kollagenosen. Das sind die entzündlichen Bindegewebserkrankungen. Oder die Gefäße betroffen bei den Vaskulitiden. Das sind die entzündlichen Gefäßerkrankungen. Das ist super kompliziert und was man auch sagen kann, hier ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit so wichtig. Das heißt auch die Zusammenarbeit von den verschiedenen Fachärzten. Also das ist manchmal ein komplexer Fall und da braucht man ein ganzes Team und der Rheumatologe, der sollte da ein guter Teamplayer sein.
Das glaube ich. Gibt es denn dann überhaupt eindeutige Rheumasymptome, die alle dann haben oder ist das wirklich unterschiedlich?
Ja, es gibt Symptome, also Beschwerden, die stark auf Rheuma hinweisen können. Als erstes die Gelenkschwellung, die eben nicht auf ein Trauma oder eine Verletzung zurückzuführen ist. Und dann ist der Schmerzcharakter ganz hilfreich, wenn man den erfragt, der entzündliche Schmerzcharakter. Da beschreiben die Patienten, dass sie vor allen Dingen morgens ihr Hauptbeschwerdemaximum haben und zum Teil an den Schmerzen auch aufwachen. Und dass die Beschwerden durch eine Morgensteifigkeit, die mindestens 30 Minuten anhalten sollte, begleitet ist. Interessant ist aber auch, dass es begleitende Symptome noch gibt wie Abgeschlagenheit, Leistungsknick, Nachtschweiß, Gewichtsverlust und Fieber und noch vieles mehr. Das heißt, es kann sehr vielschichtig sein. Deswegen muss man auch ganz genau nachfragen.
Das klingt wirklich extrem komplex. Wie gehen Sie denn da in der Diagnostik vor, wenn eine Patientin oder ein Patient mit so Beschwerden zu Ihnen kommt?
Also man darf sich die Diagnostik bei Rheuma wie im Puzzlespiel vorstellen. Manchmal hat man alle Puzzleteile für das Puzzle, für die Diagnose, manchmal aber auch nur wenige. Am Schluss der Diagnostik müssen sich aber genügend Puzzleteile zeigen, die dann auch die Diagnose Rheuma ja rechtfertigen. Und ein ganz wichtiges Puzzleteil ist die Anamnese, das heißt die Erhebung der Krankengeschichte. Hier fragt man eben nach den Schmerzen, nach dem Schmerzcharakter, nach den Begleitsymptomen. Als zweiten Puzzlestein kann man die körperliche Untersuchung nennen. Hier erheben wir bei uns in der Praxis immer einen Ganzkörperstatus. Das heißt, man guckt sich nicht nur ein Gelenk an, sondern eben auch Lunge, auf das Herz. Man schaut sich die Haut an, die Nägel. Man schaut, hat der Patient neurologische Symptome. Also sehr komplex die Untersuchung. Nächstes Puzzlestein, die Labordiagnostik. Hier werden internistische Laborwerte untersucht, insbesondere auch die Entzündungswerte und immunologische Speziallaborwerte. Jede Erkrankungsgruppe hat typische Werte. Und dann gibt es als nächsten Puzzlestein noch die bildgebende Diagnostik. Da gibt es natürlich Röntgen, MRT. Wir haben in unserer Praxis eine Spezialdiagnostik, den Rheumascan, auch Xeralight genannt. Und was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist, dass eine Gelenkpunktion mit Analyse der Gelenkflüssigkeit häufig die Klärung für das Problem bringen kann. Und da muss man wissen, es geht hier nicht nur um die bakteriologische Untersuchung, also zu gucken, sind da Erreger in der Gelenkflüssigkeit, sondern da werden die weißen Blutkörperchen gezählt. Und wenn die über 2000 sind, dann hat man einen sogenannten entzündlichen Gelenkerguss. Und dann muss man spätestens wirklich an Rheuma denken. Und hier arbeiten wir auch eben ganz eng mit den Orthopäden zusammen und haben auch schon spannende Fälle gelöst. Ja, und dann gibt es noch weitere Verfahren in der Diagnostik. Das sind spezielle Sachen wie Scintigraphie oder spezielle CT-Untersuchungen. Und das zeigt sich eben auch, wie komplex die Abklärung bei Rheuma sein kann.
Definitiv. In Ihrer Erfahrung, gibt es denn Gelenke, die besonders häufig betroffen sind?
Generell kann man sagen, dass quasi alle Gelenke betroffen sein können, dass es aber typischer und untypischer gibt. Das Daumensattelgelenk oder die Fingerendgelenke oder auch das Großzehengrundgelenk, das sind eher untypische Rheumagelenke. Das sind meistens Arthrosegelenke. Und die unterschiedlichen Erkrankungen, die haben auch unterschiedliche Befallsmuster. Also eine rheumatoide Arthritis zum Beispiel, die nennt man ja auch häufig Polyarthritis, die hat häufig einen symmetrischen Gelenkbefall, eher mehr Gelenke betroffen, eher die kleineren Gelenke betroffen. Die Spondyloarthritis, dazu gehört zum Beispiel die Schuppenflechtenarthritis auch, wissen viele auch nicht, dass die Schuppenflechte mit Rheuma verbunden sein kann. Das sind häufig eher größere Gelenke, eher asymmetrisch. Und ein ganz markantes Zeichen bei dieser Psoriasisarthritis ist der sogenannte Wurstfinger oder die Wurstzehe. Das heißt, ein Finger oder eine Zehe ist wie eine Wurst geschwollen. Und das ist ein ganz, ganz typisches Zeichen für eine rheumatische Erkrankung oder eben zum Beispiel für eine Psoriasisarthritis. Und so kommt man eben von dem Befallsmuster auch schon Hinweise auf die mögliche Erkrankung, die zugrunde liegt.
Ja, wie sind denn dann die Heilungschancen bei Rheuma? Geht das wieder weg oder ist das eine chronische Erkrankung, von der wir da sprechen?
Also, wenn man eine entzündlich-rheumatische Erkrankung hat, dann besteht eine chronische Erkrankung. Mit den aktuellen vielfältigen Therapien, die wir zur Verfügung haben, erreichen wir meistens einen Krankheitsstillstand, eine sogenannte Remission. Und da gibt es verschiedene Therapiegrundsätze, die will ich kurz mal erläutern. Zum einen haben wir das Motto Hit Hard and Early, das heißt möglichst effektiv und früh behandeln. Und das nächste Motto ist nicht kleckern, sondern klotzen. Das heißt, man sollte mit eher einer höheren Dosierung bei der Therapie beginnen und dann bei gutem Ansprechen eben reduzieren. Und ein weiteres Motto ist Treat to Target. Das möchte ich kurz erklären. Das haben sich die Rheumatologen zum Ziel gesetzt, nämlich behandeln, um das Therapieziel, nämlich den Krankheitsstillstand, zu erreichen. Und dieses Therapieziel sollte gerade zu Beginn alle 12 Wochen kontrolliert werden und überprüft werden, um auch Therapie entsprechend anzupassen und oder zu verändern. Und das Spannende ist, dass eigentlich durch die Forschung in den letzten Jahren es immer wieder neue Therapieansätze gibt und auch mit dem Ziel einer Heilung.
Sie sagten ja Therapieoptionen. Was für Therapien gibt es denn gegen Rheuma?
Also da kann man 4 Therapiegruppen nennen. Als erstes gibt es die sogenannten NSAR. Die kennt bestimmt jeder, so wie Ibuprofen, Diclofenac. Das sind entzündungshemmende Schmerzmittel. Die sind nicht kortisonhaltig. Deswegen NSAR, nicht steroidhaltige Antirheumatika. Dann gibt es natürlich Steroide, also Cortison, wie man das so landläufig sagt, das sind ganz wirksame, antientzündliche und schnell wirkende Medikamente. Die sind ein Segen, ja. Aber sie haben einfach einen ganz schlechten Ruf in der Bevölkerung. Und da sage ich meinen Patientinnen immer, es ist mir wichtig, dass wir das nur zeitlich limitiert einsetzen, ganz nach dem Grundsatz, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Cortison hilft schnell, aber ist auf Dauer nichts. Und dafür gibt es eben dann die dritte Therapiegruppe. Das sind die sogenannten Basismedikamente. Das sind, ich sage immer, Schiedsrichtermedikamente, die in diese ganze Unruhe des Immunsystems wieder Ruhe reinbringen. Ich will mal ein paar nennen. Methotrexat, Sulfasalazin, Leflunomid. Das sind Medikamente, die zum Teil schon wirklich Jahrzehnte im Einsatz sind und auch sicher sind. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ganz wichtig ist, dass man den Patienten die Angst vor der Therapie nimmt und dass man sie begleitet und sagt, das ist keine Sackgasse, wir können immer wieder umdrehen, wir können einen neuen Weg einschlagen und wir werden ein Medikament finden, mit dem sie Erleichterung finden, aber nicht belastet sind. Die vierte Therapiegruppe sind die sogenannten Biologika. Das sind biotechnologisch hergestellte Medikamente. Also das ist nichts Biomäßiges. Das sagt, ich sage den Patienten, ich möchte das Biomedikament. Also das sind hochkomplexe oder komplizierte Medikamente, die entwickelt wurden, die nochmal ganz spezifisch in die Entzündungsabläufe eingreifen. Da gibt es verschiedene Wirkprinzipien und bei den verschiedenen Erkrankungsgruppen kommen verschiedene zum Einsatz. Als letzte, also als Ausblick, es gibt neue, vielversprechende Therapieansätze, die zum Teil noch in der Erprobung sind. Zum Beispiel hat man vielleicht schon mal gehört, die CAR-T-Cell-Therapie. Das sind aber Stoffe, die wären für einen weiteren Podcast Thema.
Verständlich. Ich bin ja auch immer ein Fan von selber aktiv werden. Gibt es denn irgendwie Handlungen im Alltag, die man besser meiden sollte, um das Auftreten von Rheuma ganz zu vermeiden oder den Verlauf zu mildern? Oder ist das von, naja, Individualfall zu Individualfall verschieden?
Ja, da muss man nochmal feststellen, dass bei der Entstehung einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung es sich um eine Fehlsteuerung des Immunsystems handelt. Das heißt, so richtig falsch machen kann ich da selber nicht und die Ursachen sind auch noch nicht wirklich geklärt. Aber es gibt natürlich Ideen. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass Rauchen das Risiko für eine entzündlich-rheumatische Erkrankung erhöht und auch den Krankheitsverlauf ungünstig beeinflusst. Also das sollte man definitiv meiden.
Das ist doch schon mal gut, das klingt machbar. Frau Dr. Schmidt, schon mal vielen Dank bis hierher. Uns erreichen ja auch regelmäßig Fragen unserer Leserinnen und Leser, viele davon auch zum Thema Rheuma und ein paar davon würde ich jetzt einfach mal stellvertretend stellen. Zum Beispiel fragt eine 28-Jährige, ich habe gehört, dass Vitaminmangel für Rheuma verantwortlich sein kann. Ist da etwas dran?
Nein, also ein Vitaminmangel kann für Rheuma nicht verantwortlich sein. Jedoch weiß man, dass eine gesunde und vitaminreiche Kost nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin eine entzündlich-rheumatische Erkrankung positiv beeinflussen kann. Ich sage zum Beispiel meinen Patienten, es gibt so die Regel, 5 faustgroße Portionen Rohkost am Tag zu essen. Also 3 Gemüse, 2 Obst. Und da hat man eben die direkten Anflutung der gesunden Vitamine.
Zweite Frage. Eine Frau fragt, mein Mann hat seit einigen Jahren Rheuma. Er wird vor allem sehr schnell müde und ist erschöpft. Das macht ihn leicht gereizt und ehrlich gesagt schwer zu ertragen. Aber gibt es sowas wie eine Therapie für die Seele eines Rheuma-Erkrankten? Mit Schmerzmitteln ist da offensichtlich nichts zu machen.
Eine komplexe Frage. Ich versuche jetzt auf die verschiedenen Aspekte einzugehen. Schmerzmittel haben, wie ich ja schon gesagt habe, eine wichtige Bedeutung in der Therapie. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Behandlungsoptionen. Das Thema Müdigkeit und Erschöpfung ist häufig auch bei uns Thema bei den Patientinnen und kann natürlich auch ein Symptom für entzündlich-rheumatische Erkrankungen sein. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Ursachen, warum jemand müde sein kann und erschöpft ist. Da muss man eben auch die anderen Diagnosen beachten und auch abklären. Zum Thema Psyche, ja, also eine entzündlich-rheumatische Erkrankung kann sich wirklich auf die Psyche auswirken. Manchmal sitzen die Patientinnen vor mir, sind niedergeschlagen, weil sie ausgebremst werden, weil alles plötzlich ganz anders ist. Und da gilt es, die Patienten auch in ihrer Sorge wahrzunehmen. Durch eine effektive medikamentöse Therapie kann man eben häufig dann auch sofort auf die Psyche eine Auswirkung haben und der Patient sieht eben wieder Licht am Ende des Tunnels. die Frage mit dieser Therapie für die Seele einer Rheumaerkrankung kann man vielleicht auch noch antworten, dass nicht nur eine medikamentöse Therapie wichtig ist, sondern auch ergänzende therapeutische Maßnahmen wie Physiotherapie. Das heißt, dass man den Patienten wieder in die Bewegung bringt, inklusive Ausdauertraining. Ja, und häufig brauchen die Patienten aber auch eine psychologische Unterstützung. Ja, das ist wirklich so gar nicht unbedingt lange, aber die müssen sich wieder justieren. Und da kann ein bodenständiger, versierter Psychologe unglaublich hilfreich sein. Und das gilt auch für die Selbsthilfegruppen. Die sind häufig auch für die Patientin eine Stütze, weil sie da eben auch Betroffene treffen können.
Da kommen wir schon zur letzten Frage. Ein 50-Jähriger fragt, ich habe seit einigen Jahren Probleme mit Rheuma in den Fingern. Mein Arzt drängt, dass ich mein Hobby, Basketball, aufgebe. Das will ich nicht, aber es ist immer ein Kampf mit den Schmerzen. Nordic Walking und Schwimmen sind aber nichts für mich. Was für sportliche Alternativen habe ich?
Prinzipiell kann man sagen, dass es keinen Sport gibt, den man bei Rheuma verbietet. Wir haben in unserer Praxis mehrere Leistungssportler, die unter der effektiven Therapie auch ihren Leistungssport erfolgreich weiterführen können. Und ich sage meinen Patienten immer, sie werden merken, welche Sportart ihnen nicht gut tut. Und dann helfe ich gegebenenfalls auch beim Finden einer alternativen Sportart. Ein Kampf mit den Schmerzen, so wie der Patient das gesagt hat, das sollte es bei der Ausübung einer Sportart nicht geben. Interessant ist auch, man kann die Patienten wirklich motivieren, auch Sport zu betreiben, weil es wissenschaftlich belegt ist, dass Sport und Bewegung bei Rheuma eine positive Wirkung auf die Erkrankung und auch auf den Krankheitsverlauf haben.
Frau Dr. Schmidt, vielen Dank für diese wirklich greifbare Erklärung, was Rheuma ist. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten.
Sehr gerne.
Das war's für heute. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert unseren Podcast, gebt ihm eure Likes, Sterne und positiven Bewertungen. Wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.